Herr Jesus, es ist nicht selbstverständlich, dich zu kennen, eine Gemeinde zu haben, können auf dein Wort zu hören. Ich möchte dir ganz herzlich dafür danken. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass du zu uns redest. Ich möchte dich bitten, dass unser Leben durch die Predigt, durch dein Wort verändert werden und dir immer ähnlicher werden, dass wir ein Zeugnis sein in dieser Welt, in unseren Familien, dort, wo wir sind, am Arbeitsplatz. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du den Urs segnen, in Stärke, im Weitergeben von deinem Wort. Danke vielmals, dass du bei ihm gewesen bist, auch in der Vorbereitung. Amen.
Amen.
Kinderhütte ist heute, aber keine Sonntagsschule, muss ich noch sagen.
Guten Morgen miteinander. Ah, ja, jetzt müsste ich kommen. Ja. Ich trinke zuerst ein Glas Wasser trinken. Ich bin ein bisschen asthmatisch heute Morgen, es hat mit dem Nebel zu tun und da muss ich auch mal ein bisschen aufpassen. So. Ich habe mich sehr gefreut, als wir eingeladen worden sind zu euch, auf Unteräger zu kommen. Ich habe Johannes schon gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass ich in diesem Saal bin. Auch der Rita war schon hier drin. Wir sind einst im Rahmen der Liebenzeller Mission, wo ein Jahresfest war. Wir waren hier, und haben viel Freude gehabt, mit euch hier zusammen zu sein. Und so ist uns bewusst gewesen, wo die Gemeinde ist. Es war also nicht schwierig zu finden. Johannes hat gesagt, ich soll noch etwas über uns sagen, nur ganz kurz. Wir sind jetzt dann gleich 51 Jahre geheiratet. Meine Frau heisst Rita. Wir haben zwei schon ältere Töchter, die sind auch nicht mehr ganz jung jetzt natürlich, und Grosskinder. Und gläubig sind wir, ich habe es vorhin schnell überschlagen, im Februar 2019, 50 Jahre. Wir sind also miteinander zum Glauben gekommen. Wir sind vorher gar nicht den Weg gegangen. So wie fromme Jammer sagen, wir haben es so richtig aus der Welt raus bekehrt. Jawohl. Ich war einer, der gar nichts Gott angefragt hat, sogar gespottet hat und dagegen geredet hat. Aber das ist jetzt nicht mehr wichtig. In der Zwischenzeit haben wir sehr viele gute Erfahrungen dürfen machen mit Jesus. Wunderbare Erfahrungen auch mit Christen. Wir sind daheim in der Freien Missionsgemeinde, seit Anfang von unserem Glauben her, also jetzt dann schon 50 Jahre. Und zwar gehören wir jetzt zur Freien Missionsgemeinde. Und ich sage jetzt, wir zögeln ab und zu und dann tut es halt einen Wechsel geben. Freie Missionsgemeinde Lys. Nicht so weit von Biel weg. Unser Pastor ist wahrscheinlich einigen von euch bekannt. Es ist der Moderator von Fenster zum Sonntag, René Meyer. Jawohl, er ist bekannt worden durch das. Und wir sind immer ein grosser Vorrecht, dass wir immer ganz tolle Predigten hören dürfen. Wir freuen uns, dort in die Gemeinde zu gehen. Ja, in den letzten vielen Jahren, nebst meiner Tätigkeit, die ich draußen in der Industrie und an anderen Orten durfte, auch in christlichen Gemeinden, aber fast jeden Sonntag predigt. Das war eigentlich so meine ganz grosse Stärke für die Arbeit durch die Woche durch, mich viel mit Gottes Wort zu beschäftigen, soweit das möglich war, und auch Predigten zu halten. Und so habe ich auch bei jedem Jahreswechsel die Jahreslosung als Predigtthema genommen. Schon viele, viele Jahre. Jahreslosung gibt es also nicht nur in dem Kalender, den du genannt hast, sondern das hat auch mit dem Losungsbüchle, mit den Herrenhuter und anderen Organisationen zu tun. Und über das Wochenende werden in vielen Ländern Predigten gehalten werden, genau über Psalm 34, Vers 15. Das ist allerdings nicht der ganze Vers. So der gröbere Teil ist nämlich gar nicht drin. Ich lese euch jetzt einen ganzen Vers noch. Und dann wird ich also über Psalm 34 etwas sagen. 34, 15, dort heisst es, einen Moment, da, meide das Böse und tue Gutes. Und dann kommt die Jahreslosung. Und suche Frieden und jage ihm nach. Ja, über den Vers wird ganz sicher jetzt sehr unterschiedlich predigt werden. Den kann man nämlich ganz unterschiedlich nutzen. Da kann man politisch werden, wenn es um Frieden geht. Da kann man über weiss was nicht alles reden. Ich denke, am einfachsten ist, wenn ich schlicht und einfach beim Psalmtext bleibe. Und einmal mit euch überlegen, wie kommt der David dazu? Der starke Vers, dass wir sollen den Frieden suchen und ihm nachjagen, dass wir wie kommt er auf das, dass er das ausgedrückt hat? Das Interessante ist, wenn man den Psalm in Geschichte hineinstellen. Also ins Erleben von David damals, wir können sogar ein bisschen ableiten, in was für einer Zeit das war. Das heisst nämlich ganz am Anfang ein Psalm Davids, als er sich als er vor Abimelech wahnsinnig stellte, als der ihn von sich trieb und er wegging. Das war also eine ganz besondere Situation, die zur Entstehung von diesem Psalm geführt hat. Und darum werde ich jetzt die Geschichte drumherum ganz kurz ein bisschen erläutern, damit wir wissen, mit was der Psalm eigentlich zu tun hat. Nun zuerst ganz allgemein. Frieden ist ja ein äußerst wertvolles Gut. Wir sind es vielleicht manchmal als Schweizer oder als Europäer viel zu wenig bewusst, was das heisst, dass so lange Zeit, Jahrzehnte jetzt, in unserem Breitengrad kein Krieg mehr gesehen ist. Das ist gar nicht selbstverständlich. In allen Zeiten, seit es Menschen dort gehen, gibt es auch Krieg, nicht nur Frieden. Und der Krieg war bedeutender als der Frieden. Und so muss man außerordentlich dankbar sein, wenn man Frieden haben darf. Und dass sie unwahrscheinlich viele Menschen in dieser Welt, die sich danach sehnen, dass sie Frieden dürften überkommen. Viele beschäftigen sich auch mit diesem Thema. Ich habe geschmunzelt, als ich gemerkt habe, dass der Udo Lindenberg, ein sehr berühmter deutscher Sänger, kürzlich, das ganze neues Lied mit einem Kinderchor zusammen, das Lied aufgenommen hat zum Thema «Wir ziehen in den Frieden», weil es so sehr dort beschäftigt, wie viel Krieg ist. Also die merken, da wird bis zu den Sängern und überall wird zu diesem Thema überlegt. Und das Wunderbare ist eben das. Gott ist ein Gott vom Frieden. Gott will, dass Menschen miteinander zu Schlag kommen. Gott will, dass er der Bestimmende darf sein im Leben. Und wenn er der Bestimmende ist, dann kommt es eben gut. Dann gibt es einen Frieden, wo wir Menschen auch, wir können auch Frieden machen, das ist eine gute Sache. Aber sein Frieden ist noch viel umfassender, ein tieferer, ein herrlicherer, als der, wo wir Menschen können produzieren können. Nun, der David als jüngerer Mann, hat in einer sehr schwierigen Situation, wo es um den Psalm 34 gegangen ist, gelebt. Der König Saul hat ihn gehasst. Der König Saul war dort bereits verworfen. Und er hat gespürt und gemerkt, dass mit seiner Regentschaft zu Ende geht. Und er hat gewusst, es wird einen hinten ankommen. Und der heisst David. Und da ist er so böse geworden und so wütig geworden, dass er alles daran gesetzt hat, den David umzubringen. Und so hat ihm David sein Freund, der Jonathan, der ein Sohn war von Saul, ihm mitteilt, verschwind so schnell wie möglich, jetzt wird es ganz gefährlich um dein Leben. Der David ist sehr schnell geflüchtet. Er muss ein bisschen kopflos geflüchtet sein. Er hat nicht einmal eine Waffe dabei gehabt. Er hat auch kaum zu essen dabei gehabt. Auf jeden Fall hat er unterwegs dann sehr Hunger bekommen. Und ist so weit wie möglich vom Saul weggegangen. Und ist zuerst auf seiner Flucht zu einem Priester gekommen. Der Priester hat Ahimelech geheissen und in Nobe gewohnt. Also wenn man manchmal die Wörter nicht ganz gut kommen, dann hat es eben mit dem Asthma zu tun. Darum bin ich so froh, dass ich jetzt ein bisschen Wasser trinken kann. Und der David ist dort nicht gerade so ehrlich gewesen, als er da gekommen ist. Man kann sagen, er hat sogenannte Notlogik gemacht. Also wenn man Theologie studiert und sich mit Dogmatik und Ethik beschäftigt, vor allem mit Ethik, dann wird man irgendwann auch über das Thema Notlüge reden. Und genau so einer ist dort vorgekommen. Er hat gesagt, jo, ich bin im Auftrag vom Saul da. Und dann hat der Ahimelech, der ist total erstaunt gesehen, dass der David kommt. Und dann sagt der David, du, aber ich habe ein Problem. Ich habe die Waffe vergessen daheim und ich habe auch zu wenig zu essen eingepackt. Könntest du mir etwas zu essen geben? Dann hat der Priester gesagt, ja, ich habe kein zu essen. Ich habe nur Schaubrot in der Stiftshütte. Das ist gerade alles, was ich habe. Das gehört eigentlich nicht verteilt nach Hause. Aber auf jeden Fall hat er dann mit dem Brot vorgerückt und hat dem David Schwert vom Philister Goliath gegeben, wo ja der David früher noch besiegt hat. Und so ist der David dann weitergegangen. Er ist dann auf seiner Flucht zu einem Philisterkönig, also nicht zu einem gläubigen Israelit gegangen, zum Achish in Gat. Und hat gehofft, dass er dort ein bisschen Unterschlupf überkommt. Und dann haben Angestellte von diesem König gemerkt, das ist doch der, der Goliath umgelegt hat. Das ist doch ein ganz gefährlicher Mann. Das ist der David. Und ging es dem König sagen. Und der David hat gemerkt, dass er jetzt verroten worden ist. Und dann hat er sich wahnsinnig gestellt. Dann hat er ein Gabaret aufgeführt vom ganz Wüsten. Geschrauen und tobend und kreit und weiss was nicht alles gemacht. So dass der König sagt, dass er so einen verrückt. Wir haben schon genug in unserem Ort, in unserem Städtchen. Wir brauchen nicht noch einen mehr. Und das Glück gesehen für David, dass er weiterziehen und flüchten konnte. Nun, die Geschichte hat ja dann eine ganz bittere Sendung genommen, weil er zu dieser Notlog bei diesem Priester gegriffen hat. Ist später dann, dort hat einer, der Doeg geheissen hat, zugelost das Gespräch zwischen dem Priester und dem David. Und hat David dann beim Saul verpfiffen, die kennen ja wahrscheinlich die Geschichte. Und das hat dazu geführt, dass der Saul gegangen ist und der Priester und im gesamten 85 Priester getötet hat. Das ist ein ganz alter Schriftausleger, der lebt schon längstens nicht mehr. Der hat Alfred Christlieb geheissen. Der hat zu dieser Geschichte geschrieben, es ist tragisch mit diesen Notlogen. Man kann es ja irgendwo menschlich nachvollziehen, dass er das gemacht hat. Aber Notlogen können oft auch ganz komplizierte Situationen herbeiführen. Es ist eigentlich, so schreibt er, ein fleischliches Handeln gewesen, das der David dort an den Tag gelegt hat, mit einem sehr traurigen Resultat. Nun, zum grossen Glück hat der David dann realisiert, dass seine eigenen Wege, die er beschritten hat, er hat nämlich auch nicht müssen zu einem Philisterkönig gehen, wenn er in seiner Situation eng verbunden gewesen wäre mit Gott, dann wäre ihm vielleicht der Prophet erschienen, der ihm gesagt hätte, wo er hingehen sollte. Das ist nämlich dann im späteren Verlauf von dieser ganzen Geschichte passiert. Aber er hat realisiert, nein, da bin ich nicht gut getroffen gewesen. Ich muss wieder zurückkehren zu Gott. Es braucht das, dass ich wirklich wieder ein richtig geistliches Leben führe, damit ich nicht in die Irre gehe. Und das tragische Erleben hat dazu geführt, dass er dann später den Psalm, den wir jetzt vor uns haben, hat niederschreiben können. Er hat dann eine Anzahl von Männern, das war eine ganz bunte Schar, etwa 400 Männer. Es wird beschrieben, was das Führige waren. Es war also nicht gerade eine Grenadiertruppe. Das waren so ganz unterschiedlichste Typen, die dort drinnen waren. Hat er konnte zu sich nehmen. Militärisch haben sie gegen einen Saul, der mit einer starken Armee, mit sehr viel mehr Soldaten, ihn verfolgt hat, hat er keine Chance gehabt. Und er wusste, jetzt brauche ich eigentlich etwas, das ganz wesentlich ist. Richtige Überlebens-, aber nicht nur Überlebens-, und auch Friedensstrategien in meinem Leben, damit ich nicht irgendwie in die Irre gehe. Ja, das war so das Umfeld von dieser Geschichte, der David erlebt hat. Spannend ist die Strategie Nummer 1, die David ergriffen hat, ist eine Strategie gewesen. Wenn wir das in den Versen 5 bis 7, das könnt ihr alles nachlesen, daheim, wenn ihr wollt, dort nachlesen, wo sich eben dann mit Gott beschäftigen. 5 bis 7 will ich doch lesen. Als ich den Herrn suchte, da antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Das merkt man etwas. Es ist nicht die Notlage da. Es ist nicht mehr der eigene Wille und Weg da. Jetzt steht er vor Gott und erwartet, dass Gott ihm hilft. Was mir auffällt, also zusammenfassend, das sind ja so Tipps, die auch für uns wesentlich sind. Er musste lernen. Nicht so, wie er es gemacht hat, als er vom Jonathan weggegangen ist, kopflos in den Kampf zu gehen. Eben nicht kopflos in den Kampf zu gehen und sich nicht einfach von den Emotionen steuern. Das ist nicht ganz ungefährlich im Leben, so schön, dass Emotionen sein können. Wenn man es rein über Emotionen, über Gefühle führen, im Eigenwillen, da werden wir irgendwo auf die abschüssige Bahn kommen. Er hat etwas gemacht, was sehr wesentlich ist. Er hat Gott wieder gesucht. Gott in der Stille gesucht. Und wenn wir den Psalm lesen, dann merken wir, dass er, der ängstlich war, aufgewühlt, ich sage eigene Wörter dazu, sogar er redet vom Schreien im Gebet, Gott gesucht hat und erlebt hat, dass Gott schon längstens um seine, und das ist heute noch genau gleich, auch um unsere Nöte weiss, um Sachen, wo wir vielleicht drin sind, die kompliziert sind. Er hat ganz klar erfahren, dass Gott als der Informierte der ist, der die richtigen Weisungen geben kann, wie wir sollen auch in schwierigen Situationen umgehen. Es heisst dann auch, ich lese mal noch Vers 6 und 7, die auf ihn sehen, die werden strahlen und ihr Gesicht wird nicht zu Schanden. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Und der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Der David hat begriffen, dass es wesentlich ist, auch im Umgang mit Finden, ich greife jetzt ein bisschen weiter als die Verse, die ich gelesen habe, dass wir lernen, bei Gott lernen, wie wir mit Menschen, mit Finden sollen umgehen. Wenn er nur von Frieden redet, dass wir diesem Frieden sollen nachjagen und sie dann später auch bewiesen hat, wie wir noch hören, im Umgang mit dem Saul, dann hat er bei Gott in der Beobachtung von seinem Wort, von all dem, was er gehört hat, aus dem Wort Gottes, hat auch gewusst, wie man eigentlich richtig in Streitsituationen mit Menschen umgehen soll. Den Frieden suchen, im Frieden nachjagen. Wir kommen dann noch auf das. Und was auch wesentlich ist, im Vers 19 wird darauf hingewiesen, weil der Herr uns nach ist, dürfen wir lernen, so sagt er, nicht ständig zu erschrecken und eigentlich völlig angstgesteuert in den Lebenssituationen zu sein. Wer ständig erschrocken und angstgesteuert seinen Weg dort geht, der wird mehr Probleme haben als der, der lehrt. Und das muss man immer wieder neu lehren. In jeder Situation wieder neu Gott von ganzem Herzen zu vertrauen. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Das sollen wir festhalten, dass Gott gerade dann, wenn es ist, gar nicht gut geht in der Situation, innen zur Seite dort stehen. Er hat nicht nur eine Strategie gehabt, wie man soll mit Gott umgehen oder Gott mit uns will umgehen. Eine weitere Strategie ist die, dass er zum Handeln aufruft. Das ist einmal zuerst etwas, was er sich selber gesagt hat, dann aber auch all den anderen, die diesen Psalm immer wieder gelesen haben. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Oder man kann so schnell sagen, ich glaube an Gott. Ist gut. Das lässt sich alles sehr schnell ausdrücken. Aber in einer heiklen Situation, dann wirklich zu erfassen und festzuhalten, dass der Gott ein wunderbarer Gott ist, zu einem dort stehen, als Mensch, wo ihm ganz dort vertrauen, das ist dann noch ein bisschen eine andere Sache. Dann hat er auch aufgezeigt, dass ein ganz wesentlicher Bereich im Leben ist, wenn man friedliche Menschen werden und sein, dass man Gott verehren, nicht die eigene Kraft, sondern Gottes Kraft, Gott selber verehren. Er sagt, wir sollen in allen Zeiten loben, den Herr rühmen, mit anderen zusammen seinen Namen erhöhen. In den Versen 2 bis 4 schreibt er darüber. Und ist unter keinen Umständen von der Gottesfurcht abbringen. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Was dann auch noch wichtig ist im Umgang, gerade in schwierigen Situationen, behüte deine Zunge, dass sie nichts Böses und Falsches verbreitet. Vers 14 steht das. Behüte deine Zunge, dass sie nichts Böses und Falsches verbreitet. Wie schnell, wenn es um Krach geht, sind wir schnell mit der Zunge. Ich habe sehr viele Jahre im Konfliktmanagement geschafft. Das war eine von meiner Haupttätigkeiten gesehen. Nicht ganz eine einfache Situation, wo man da manchmal antrifft. Und das weiss, was du gleich einmal merkst, ist, wenn es tätscht, weiss jeder, wo der Schuldig sitzt. Jeder sagt natürlich, ja, ich habe ein bisschen falsch gehandelt. Das ist klar, man tut dann so nett reden. Aber, und dann geht es los, oder? Aber, und dann lobt man mit der Zunge oft Sachen raus, die nie raus dürften, wo das ganze Umfeld noch mehr vergiftet wird, als schon vergiftet ist. Frieden, im Frieden nachjagen, hat ganz viel, das hat er gelehrt, mit dem zu tun, dass wir mit unserer Sprache, mit unserer Zunge vorsichtig sind und nicht einfach alles, was wir im Bauch innen haben und voll Wut rausrollen, dann einfach den Menschen an den Kopf anzubängeln. Und dann hat er natürlich auch gewusst, das hat er im Alten Testament bereits gewusst, dass man eigentlich Böses nicht mit Bösem selber gelten. Das ist dann ganz stark etwas, was auch im Neuen Testament gesagt wird. Und das hat er gelebt. Er, der zuerst so richtig in Eigendynamik, ohne Gott zu fragen, was er soll, sich auf die Piste gemacht hat, mit dem Resultat, dass 85 unschuldige Männer ums Leben gekommen sind, hat Noah gelehrt, wie wesentlich das ist, dass man uns an die Ordnung Gottes im Umgang auch mit Pfinden durchhalten. Das hat sich dann in einem besonderen Mass dort gezeigt, wenn man würde, zwei Kapitel weiter aufschlagen in der Bibel, dann würde man lesen, wie eine ganz verrückte Situation passiert ist. Da sitzt er nicht mehr als der, der auf der Flucht ist mit seinen Männern in einer Höhle. Und der Saul kommt mit einer grossen Übermacht, weiss aber im Moment nicht, dass der David drinnen hockt und hockt auch in die Höhle rein. Schon eine spezielle Streitsituation. Und dann hat David etwas gemacht, das fantastisch war. Seine Männer haben gesagt, so, jetzt David, jetzt mach dich auf. Du hast ja ein geschliffenes Messer. Jetzt leg ihn um. Jetzt hast du die Gelegenheit, die wahrscheinlich nie mehr wird kommen. Das ist eben fleischlich. Das ist menschlich. Und dann sagt er, nein, mache ich nicht. Er ist überhaupt von seinen Leuten nicht verstanden worden. Er ist angeschlichen. Der Saul hat geschlafen. Schnitt einen Rockzipfel beim Saul ab. Hat sogar noch ein schlechtes Gewissen, dass er das gemacht hat. Steht in der Bibel. Also so sensibel ist er in seinem Moment gesehen. Und, wo der Saul dann rausgegangen ist, wo er wach war mit seinen Soldaten und sich ein Stück weit entfernt hat, ist der David vorgekommen und hat den Rockzipfel von weitem dem Saul gezeigt und hat ihm gezeigt, schau, ich meine es gut mit dir. Ich hätte dich töten können, aber das will ich nicht. Ja, er sagt sogar etwas sehr viel Tiefes. Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Wenn der David in dem Psalm von Frieden redet, dass wir dem Frieden nachjagen sollen, dass wir ihn suchen sollen, dann demonstriert er uns in seinem Verhalten, was das heisst, in einem Find gegenüber entgegenzutreten. David, seine Strategie, hat ganz bewusst den Frieden gesucht in seiner Zeit, wo er innerlich wieder ganz nah bei Gott war. Lass ab vom Bösen, hat er geschrieben. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Da hat es recht gehabt, so etwas zu schreiben. Frieden. Wie ich es vorher gesagt habe, am Anfang ist es kostbares Gut. Und das Thema vom Frieden wird in der Bibel ganz besonders im Neuen Testament in wunderbarer Weise aufgenommen. Gott ist ja ein Gott vom Frieden. Und Jesus ruft uns auf, Frieden zu stiften. Wenn also David sagt, suche Frieden und jage ihm nach. So ist das, was Jesus im Matthäus-Evangelium sagt, Kapitel 5, Vers 9. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Liebe Christi, ist sehr viel mehr als fromme Worte machen. Christsein braucht der Echtheitsbeweis. Meine alten Freunde, wir treffen uns immer wieder mal, Sam Moser, der einigen von euch ganz sicher bekannt ist, Präsident vom VfG ist er gesehen, und anderes mehr. Er ist heute 81, wir sind, oder 82, ich weiss nicht mehr, schon gleich. Also so in dieser Grössenordnung. Und er hat immer wieder gesagt, Glaube braucht eine Golddeckung. Golddeckung ist das, dass das Leben übereinstimmt mit dem, wo wir schwätzen. Er hat das Elend nicht gern gehabt, wenn fromm gesäuselt worden ist. Der nüchterne Sam Moser, der hat mit dem nicht viel anfangen. Aber er hat es sehr geschätzt, wenn er gemerkt hat, dass Menschen das, was sie sagen, auch leben. In aller Sündhaftigkeit, die wir noch in uns innen tragen, in aller Abhängigkeit von der Gnade Gottes. Und doch ist das ein wesentlicher Punkt. Glückselig sind die Friedensstifter. Christen sind nicht dazu da, Kraft zu schlagen, sondern Frieden zu schließen. Und dann sagt Paulus, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das dürfen wir auch. Wir dürfen sogar fröhlich essen und trinken und es genießen. Das ist nicht das Problem. Aber das ist nicht die Hauptbetonung, wenn es ums Reich Gottes geht, sondern das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Und zwar nicht nur geschenkte Gerechtigkeit von Gott her, sondern dass wir lehren, soweit es möglich ist, auch gerecht sein im Umgang miteinander. Gerechtigkeit und Friede und Freude, die daraus herausfolgt, im Heiligen Geist. Das ist das, was eigentlich zu unserem Etikett soll gehören. Charles de Foucault, eines von meinen ganz grossen Vorbildern. Er war ein Mönch, der unter der Tuareg Kraft hat, ein Missionar. Er hat zur zweitreichsten Familie in Frankreich gehört, ist allein Erbe geworden, hat alles verschenkt, ist bettelarm geworden, er hat gesagt, ich will leben, wie Jesus gelebt hat. Früher ein riesen Playboy, erzähle nicht weiter, was da alles getrieben hat. Und zu einem wunderbaren Missionar geworden. Man sagt, das ist ein von diesen Männern, wo Christus eine Veränderung hat können anführen, dass wirklich etwas vom Wesen Christi im praktischen Leben von ihm zum Ausdruck gekommen ist. Seine Biografen schreiben, dass während Jahren pro Tag, er hat in einem völlig muslimischen Umfeld gelebt, pro Tag bis 60, 70 Leute vor der Haustür gesehen sind, wo, weil er so ein weiser Mann war, Hilfe haben wollen, sich auch fragen, wie sie sich in bestimmten Situationen benehmen sollen. Mit 59 erstochen worden, aber nicht von einem Tuareg, sonst von irgendeinem, der ein bösartiger Typ war. Setzt alles daran, das hat er gemacht, mit jedem Menschen Frieden zu haben und so zu leben, wie es Gott gefällt. Das hat der Hebräerbrief geschrieben. Für mich ist das ein wunderbarer Psalm, wie du schon gesagt hast, Johannes. Herrlichen Inhalt. In schwieriger Zeit entstanden. Ein Psalm, wo aus einer Not- und Elendslage heraus geworden ist. Ein Psalm vom wahrhaften Frieden, wie nur Gott tatsächlich schenken kann. Erzähl zum Abschluss eine Geschichte, die ich vor 25 Jahren ungefähr erlebt habe. Das ist eine der eindrücklichsten Geschichten, die ich miterlebt habe. Die unterstreicht das, was wir jetzt gehört haben. Ich habe noch immer in einem öffentlichen Saal an drei Öben Vorträge halten. Und vom Dorf sind sehr viele Leute gekommen. Der Saal war jeden Abend voll. Es war ein schöner Saal. Und da fällt mir am ersten Abend etwas auf. Da sitzt, also ich zeichne auf niemanden von euch. Gell? Nicht, dass ich jetzt dass das Gefühl habe, ich drücke den Finger auf euch heben. Irgendwo da rechts einen, ein junger Mann. Der ist reingekommen, wo alle anderen schon gesessen sind. Niemand hat ihn grüßt, er war einfach nicht bekannt. Und dann, während wir reden, ich schaue die Leute an beim Reden, merke ich plötzlich, dass dem ganz schlecht muss gehen. Das hat mich bewegt. Ich bin heimgegangen zu meinem Gastgeber. Ich betete auch für diesen jungen Mann. Ich war gespannt, ob er wieder kommt am nächsten Abend. Siehe da, er ist wieder hergekommen. Fast spät, genau wie am ersten Abend. Hockt wieder dort drüber. Wieder ganz traurig. Dann hat es mich so richtig beschäftigt. Ich gehe nicht sofort auf einen Menschen zu. Das ist immer peinlich, wenn man so Gott und fast den Finger auf ihn dort heben und sagt, Gott ist dir nicht gut. Das kannst du nicht machen. Da macht der andere den Schirm gerade zu. Aber ganz sicher nicht auf. Und nein, ich sage, Herr Jesus, wenn du willst, dass ich mit diesem Mann rede, dann schicken am dritten oben noch eins. Ich war gespannt. Wieder ein voller Saal. Ich habe natürlich ganz fest geschaut, kommt er wieder. Und wieder ist er fast zu Bord gekommen. Genau das gleiche Spiel. An den ersten zwei Abenden ist er auch heimgegangen, so schnell wie möglich. Niemand grüßt, einfach verschwunden. Sitzt wieder dort. Dann habe ich gewusst, was ich zu tun habe. Ja, Gott bittet. Er soll ihn schicken, wenn ich ihm etwas sagen soll. Ich gehe standen beide auf den zu, der fertig war. Wir haben in kürzester Zeit ein Gespräch. Und dann hat ein junger Mensch angefangen zu heulen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der hat geschlottert, zittert. Das Wasser ist nur runtergelaufen und dann, als er einigermaßen die Stimme wieder bekommen hat, sagt er, ich habe einen Menschen getötet. Sag ich, ja, wie ist das gegangen? Ich habe eine Raserei gemacht mit meinem Kollegen zusammen. Ich bin durch eine Ortschaft gerasen, zur Nacht. Wir haben Vortrittsrecht nicht geachtet. Da kommt von rechts ein 21-jähriger junger Mensch mit einem Motorrad, völlig korrekt, donnert in mich ein, respektive ich in ihn, und er ist gerade sofort tot. Ich kann nicht mehr leben. Ja, was sagst du? Ich kann innerlich einfach zu Gott schreien. Das merkt ja ein anderer nicht. Sag ich, Jesus, um was jetzt? Da gibt mir Gott eine Idee und sagt, biete ihm an, mit ihm zusammen morgen, du kannst die Zeit ein bisschen verlängern, morgen die Eltern Gott zu besuchen von dem Jüngling, der gestorben ist. Und ich sage ihm das, mache einen Vorschlag. Wer das für sie hilft? Dann sagt er, wunderbar. Wenn ich das dürfte, das wäre für mich unwahrscheinlich wichtig. Aber alleine würde ich mich nie angetraut. Du weißt nämlich nicht. Das ist dann auch Krieg, ihr Lieben. Wie bei David, nur auf einer anderen Ebene. Wo da kommt Hass und weiss, was sind alles, wenn so etwas passiert. Er sagt, hören Sie, Leute, das sind Bauernleute, wo der Junge hergekommen ist. Wo gestorben ist, rufen sie denen früh am Morgen an, die sind auf. Er wusste, dass es Bauernleute sind. Und fragen, ob wir am Morgen kommen dürfen, ich sollte noch heim, weil ich irgendetwas anderes dann noch an mir. Und dann rufen sie mir am Morgen ganz früh zum Gastgeber an, ob ich kommen oder nicht. Und wir können gehen. Vergiss das Bild nie mehr, wir sind dort auf einen Bauernhof gekommen, sehr schöner Bauernhof. Und dann Gott, ich habe kein Wort geredet miteinander. Ich habe bei einer Post abgeholt, habe Grüezi gesagt, er hat ein Blumenstöckchen dabei gehabt, kein Wort geredet bis dahin. Ja, was hätten wir sollen reden? Beide haben Angst gehabt. Ich dachte, und wenn der auch ist, wäre ja nachvollziehbar. Der Hund anhetzt oder irgendetwas gäbe es. Ja, das würde ich verstehen. Gott Türen auf. steht die Mutter von diesem jungen Burschen dort, schwarz angelegt, mit einem traurigen Gesicht, aber sehr freundlich. Sehr freundlich. Bittet uns rein, sagt, nehmen Sie hier in den Stubenplatz. Es war bereits deckt für vier Personen. Ich gehe den Vater holen, er ist noch im Stall. Nach einer Zeit kommt der Vater. Das hat er erleben. Dann sitzt er, grüßt, freundlich, anständig, ein bisschen finsterer Blick. Kein Wort ist geredet worden, außer Grüße. Kein Wort. Ich weiß nicht, wie lange das gegangen ist. Vielleicht 2 Minuten, 3 Minuten, das kann man in einer solchen Situation. Ich habe nicht die Dauer angeschaut, wie lange das gegangen ist. Für uns eine Ewigkeit. Und dann fängt die Mutter an zu reden. Dann sagt sie, du, Peter, hat nicht Peter geheißen. Ich tue jetzt einfach den Namen finden. Du, Peter. Es ist grauenhaft, was du gemacht hast. Das ist der junge Mann, der den Hof hat, ist er noch übernehmen. Du hast uns einen äußerst schweren Schlag versetzt. Und dann wollte er verbrüllen. Noch mehr als mehr am dritten oben, beim Vortrag. Und als er dann ausgebrüllt hat, hat er gesagt, es tut mir so leid, es ist schrecklich, was ich gemacht habe. Am liebsten werde ich nicht mehr leben. Dann sagt er, nein, nein, es wird weitergelebt. Dann sagt er etwas, das war grandios. Los, der Vater und ich haben darüber geredet, wie wir mit dir umgehen, und wenn du ankommst, wir haben erwartet, dass du kommst. Es ist gut, dass du gekommen bist. Nein, ich sagte, wir vergeben dir, Peter. Nein, es war immer wieder eine riesige Wut. Und jeden Tag müssen wir ganz neu kämpfen, dass wir das festhalten können mit der Vergebung. Das ist nicht ganz so einfach, hat sie gesagt. Das tut uns unwahrscheinlich bewegen. Aber wir wollen ja dein Leben nicht zerstören. Dann sagt sie etwas, was wunderbar ist. Es sind etwa 5 Jahre her, wir waren gar nicht so gute Leute. Wir hatten Krieg mit unseren Nachbarn. Und da haben wir an einer Veranstaltung dürfen Jesus Christus kennenlernen. Hallo Leute! Stellt euch das vor! Wenn du sitzt als Christ und jetzt erlebst, so etwas Gewaltiges. Wow. Herrlich. Sagt sie, weisst, wir haben viel gesündigt. Wir haben so viel Vergebung gebraucht und brauchen immer wieder Vergebung. Und wenn Jesus uns so herrlich vergibt und vergeben hat, wie sollten wir es anders machen mit dir? Wir haben uns vorgenommen, dass du darfst bei uns ein- und ausgehen, wie wenn du ein Bub wärst vor uns. Und er ist später, habe ich gehört, auch ein- und ausgegangen dort. Und ist später auch in eine Jugendgruppe gegangen. Und spannender ist, dann sagt sie noch, wir haben uns auch vorgenommen, wir werden keine Forderungen vor Gericht, das geht ja vor Gericht, gegen dich stellen. Wir wollen nicht, dass du weißt, wie schief reinkommst. Wow! Der Junge brüllt. Aber nicht mehr gleich brüllt wie am Anfang. Es war ein Weinen, wo Erleichterung spürbar war. Ihr Lieben, da hat jemand Frieden ausgesprochen. Frieden signalisiert. Und Frieden hat sehr oft mit Vergebung zu tun. Da hat jemand die Hand geboten. Und der Bursche hat nicht schwer gehabt, die Hand zu nehmen. Er war total glücklich. Ihr Lieben, Ich habe ihn dann zurückgeführt zur Post, die ich ihn aufgeladen habe vorher. Dann habe ich Adi gesagt, ich bin fast Traumwandler. Und mit grosser Freude auf der einen Seite, aber auch Traurigkeit auf der anderen Seite, wegen dem jungen Burschen, der gestorben ist, heimgefahren. Ja. Ich habe das vor etwa 30 Hoteliers, wo ich bei denen hatte, ein Seminar an einem Ort, in einem fremden Verkehrsgebiet, habe ich die Geschichte erzählt. Ich habe die nicht manchmal erzählt, ich habe sie dort erzählt. Und ich kann sagen, Tränen sind geflossen bei zum Teil steinharten Geschäftsleuten. Und ein alter Gemeindepräsident ist zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Archendon, das ist eine wahnsinnige Geschichte. Es ist eine Geschichte, wie wir es auch bei uns im Dorf einst erlebt haben. Wenn es die nur mehr würde geben, Frieden durch Vergebung. Ja, der David hat gesagt, wir sollen den Frieden suchen. Wir sollen ihm nachjagen. Wir sollen ihn leben. Wir sollen anderen Menschen wohlgesinnt sein, auch wenn sie uns nicht wohlgesinnt sind. Und uns auch übrigens immer wieder bewusst sein, der andere können wir nie ändern. Wir können nur uns selber ändern. Und das ist das, was der Herr sich wünscht. Stellt euch vor, wie eine Welt verändert wird, wenn mehr und mehr Menschen in dem Sinn würden daheim in der Familie, in ihrer Organisation oder sogar zwischen den Ländern miteinander leben. Das wünsche ich uns. Ein gesegnetes neues Jahr. Amen.